Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, es freut uns natürlich, hier bei dem Podcast mit dabei zu sein. Mein Name ist Markus Müller aus Mainz und gemeinsam mit Yvonne Huber, ebenfalls aus Mainz, haben wir die neue Leitlinie Magenkarzinom, Magenkrebs veröffentlicht. Natürlich waren wir nicht alleine und sind wir nicht alleine, sondern mit einem großen Team in verschiedenen Arbeitsgruppen haben wir die Leitlinie aktualisiert. Sie dürfen nicht vergessen, beim Magenkarzinom hat sich in den letzten 10, 15 Jahren enorm viel getan. Als wir als Studenten gelernt haben, dass Patienten Magenkrebs haben, die meisten davon sind innerhalb kürzester Zeit verstorben. Heute erfreulicherweise haben wir durch verbesserte Diagnostik, durch verbesserte interdisziplinäre Kooperation, haben wir deutlich bessere Überlebenschancen, Heilungschancen und auch in der neoadjuvanten und palliativen Therapie haben wir 5-Jahres-Überleben von bis zu 20-30% trotz Lymphknoten oder Metastasierung. Also insgesamt sehr positive Ergebnisse und daher freue ich mich, gemeinsam mit Frau Lünen der DGVS die Leitlinie weiter zu gestalten und wir wollen Ihnen daher jetzt einen kurzen Überblick über unsere Leitlinie geben.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Gastrogeplauder. Herr Müller, freue mich sehr, dass Sie da sind. Frau Huber, freue mich auch sehr, dass Sie da sind. Jetzt fangen wir mal anders an heute als üblicherweise und Sie haben im Grunde genommen schon die knackigsten Botschaften vorwegbekommen, die wir heute besprechen wollen. So soll es auch sein, denn wir wollen diesen Podcast wirklich praxisrelevant gestalten und allen, die an der Versorgung von Patienten und Patientinnen mit Magenkarzinom, die beteiligt sind, irgendwie auch abholen und mit den neuesten, wichtigsten Botschaften aus der Leitlinie versorgen. Herr Müller, Sie haben es gerade schon zusammengefasst, die Leitlinie ist ein sehr langer Weg. Die letzte Aktualisierung war 2019, seitdem hat sich einiges getan, auf das wir jetzt auch eingehen werden. Wie würden Sie denn die aktuelle Bedeutung des Magenkarzinoms einordnen? Die Zahlen sind rückläufig, aber Sie haben auch erzählt, die Überlebenszeiten oder berichtet gerade, die Überlebenszeiten sind deutlich gestiegen, aber es ist immer noch eine Erkrankung, die spät erkannt wird und eine schlechte Prognose hat.
Ja, natürlich. Gemeinsam mit Herrn Quante und Herrn Porschen machen wir beim Ösophaguskarzinom quasi eine gemeinsame Leitlinie. Vieles wird gemeinsam publiziert und gerade im gastroösophagealen Übergang, also dort, wo der Reflux ist, an der unteren Speiseröhre, treffen sich Speiseröhre und Magen und hier haben wir leider keine abnehmende Inzidenz, sondern hier haben wir eine Zunahme der Karzinome und hier müssen wir den Fokus drauf legen und auch natürlich im Magenbereich haben wir Helicobacter, das böse Bakterium, was Magenkrebs auslöst, was wir eradizieren können und hier müssen wir gerade als Gastroenterologen, aber auch als Internisten und Hausärzte müssen wir die Patienten entsprechend mit Helicobacter-Eradikation und guter Vorsorge vor Magenkrebs schützen.
Jetzt würde ich gerne auch Frau Huber mit in die Runde holen. Frau Huber, ich weiß nicht, es ist nicht die erste Runde, die Sie beim Magenkarzinom mitgemacht haben oder waren Sie 2019 auch schon dabei?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich auch dabei sein kann. Ich bin tatsächlich die erste Runde mit dabei. 2021 haben wir den Antrag gestellt, die Leitlinie zu aktualisieren. Herr Professor Möhler hatte es gerade schon gesagt, die zweite Version war 2019, davor erstmalig 2011, also eine ganz lange Zeit, 8 Jahre, die aufzuholen waren. Und auch jetzt waren es doch 4 Jahre, die wir aufholen mussten. Viele neue Errungenschaften und viele Publikationen in der Pathologie, Endoskopie, Chirurgie und natürlich auch in den Therapien haben sich ergeben, sodass wir in der Aktualisierung ja auch recht viel Zeit doch gebraucht haben. Und ich denke, wir sind jetzt aber haben ein sehr gutes, zufriedenstellendes Ergebnis. Aber es ist eine Living Guideline. Es tut sich einiges auf dem Gebiet und wir planen oder sind schon dabei, die nächste Aktualisierung nach der Leitlinie, vor der nächsten Leitlinie sozusagen, wieder vorzubereiten.
Ja, da werden wir später nochmal drauf kommen, weil es ja tatsächlich auch wieder neue Studien, neue Medikamente gibt, die Sie jetzt zügig in die Leitlinie integrieren müssen. Ich würde mich jetzt im ersten Teil aber schon mal erst auf das kaprizieren, was Herr Müller schon angesprochen hat, Risikofaktoren. Und starten wir vielleicht mal mit der Bedeutung von Helicobacter pylori. in 90% ursächlich, in 90% der Fälle ursächlich. Wir haben ja auch die Leitlinie Helicobacter pylori selbst. Da gibt es auch Empfehlungen zum Screening. Wie haben Sie sich denn da in der Magenkarzinom-Leitlinie positioniert? Ich glaube, Sie haben sich so ziemlich an der Leitlinie HP auch orientiert. Wer sollte denn gescreent werden auf die Helicobacter pylori-Infektion?
Genau, also Sie hatten schon gesagt, Helicobacter pylori ist der wesentliche Risikofaktor. Letztendlich gehen wir davon aus, dass eine Infektion mit Helicobacter pylori eine chronisch aktive Gastritis induziert. Bei einem Teil der Patienten kommt es dann zu einer Progression über die atrophische Gastritis, intestinale Metaplasie, die dann zu einem Magenkarzinom führen kann. Wir testen, oder genau wie Sie schon gesagt haben, wir haben die S2K-Leitlinie zur Helicobacter pylori adaptiert, uns daran auch orientiert und empfehlen die Testung auf Helicobacter pylori mit nachfolgender Indikation bei positivem Nachweis bei allen Personen mit erhöhtem Magenkarzinomrisiko. Das sind erstgradig Verwandte von Patienten mit Magenkarzinom, aber auch die Personen, die in Hochprävalenzgebieten wohnhaft sind oder beziehungsweise dort auch geboren sind. Zudem sollten Patienten getestet werden, wo man eine fortgeschrittene atrophische Gastritis sieht, korpusprädominant, auch die ohne intestinale Metaplasie, aber insbesondere auch die mit. Und wir empfehlen auch, dass die Patienten getestet werden sollen, die früher bereits ein Frühkarzinom hatten oder ein Adenom, also frühere Magenneoplasien, das nach erfolgter endoskopischer Resektion oder Magenteilresektion auch hier getestet werden soll, also die gesunde Magenschleimhaut nochmal getestet werden soll und bei positivem Nachweis dann eradiziert werden sollte.
Vielleicht kann ich da kurz nochmal ergänzen. Wir müssen ja wissen, in Europa gibt es keine echte Prävention im Sinne von Helicobacter-Eradikation in der Gesamtbevölkerung. Viele von Ihnen als Zuhörer wissen, dass in Asien, insbesondere Japan, im Prinzip die gesamte Bevölkerung Helicobacter eradiziert wird, sobald sie erwachsen sind, mehr oder weniger, um HP zu reduzieren, weil es dort viele Frühkarzinome gibt. Wir haben in Europa letztendlich leider keine solche Initiativen, weil wir auch die Inzidenzen noch nicht so hoch haben wie in Japan. Und aus dem Grund ist aber, so wie es Frau Huber sehr gut gesagt hat, die Eradikation vor allem dann wichtig, wenn Beschwerden auftreten, Patienten Reflux haben oder dann auch familiär eine Belastung haben. Denn da gibt es klare Daten für Europäer, Kaukasier, dass Helicobacter eradiziert werden sollte.
Mhm. Sie haben aber auch eine Empfehlung zur opportunistischen Testung ab 50 im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen mit drin. Muss man nicht ehrlich sagen, dass uns dazu eigentlich die Daten fehlen? Ist das nicht eigentlich eine Forschungsfrage, die wir da aufmachen?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das haben wir als Kann-Empfehlung aufgenommen, dass im Rahmen der Vorsorge Koloskopie auch eine Gastroskopie angeboten werden kann und bei entsprechenden, wie es Herr Müller schon gesagt hat, Symptomen auch definitiv getestet werden sollte.
Ich würde gerne zu einem ganz anderen Thema springen, und zwar Ernährung. Da gibt es zum ersten Mal auch eine Empfehlung. Ja, die vielleicht, Frau Huber, können Sie uns erläutern. Es gibt die Empfehlung, salzkonservierte Lebensmittel, verarbeitetes Fleisch zu meiden. Gibt es da gute Daten zu? Ist das neu für die Magenkarzinom-Leitlinie?
Genau, das haben wir erstmalig mit aufgenommen. Das ist neu. Die hohe Zufuhr von in Salz konservierten Lebensmitteln, aber auch von verarbeitetem Fleisch und der geringe Verzehr von Obst kann das Risiko eines Magenkarzinoms erhöhen. Gibt es Daten, allerdings ist das eine Empfehlung, die auf Expertenkonsensniveau ausgesprochen wurde. Also da gibt es verschiedene Daten, aber doch unzureichend, um eine höhere Bewertung abzugeben.
Vielleicht nochmal eine Frage an Sie, Herr Müller. Das Thema familiäres Risiko und aber auch dann die hereditären Magenkarzinome. Wie sind die in ihrer Häufigkeit einzuordnen? Wie häufig begegnet Ihnen das in der Praxis? Und vor allem, wie identifizieren Sie diese Patienten?
Also das ist eine extrem wichtige Frage. Wir haben ja die CDH1-Keimbahnmutationen, E-Katarin-Mutationen. Lernt man im Studium und dann denkt man nie mehr dran. Außerdem haben wir die Mikrosatelliteninstabilität, also die Lynch-Syndrom-Patienten, die ebenfalls Magenkarzinome bekommen können. Das sind die zwei wichtigen Gruppen. Und die CDH1-mutierten Patienten sind natürlich selten. Diese diffusen Magenkarzinome können vor dem 50. Lebensjahr auftreten. Sie sind auch assoziiert mit lobulären Mammakarzinomen. Also alle Patienten, wo in der Familie entweder auch Darmkrebs ist für Lynch oder Mammakarzinome sollten für das diffuse Karzinom bzw. für Lynch-Syndrome abgeklärt werden. Denn das Besondere ist, hier haben wir ja Möglichkeiten, frühzeitig entsprechend eine Gastrektomie durchzuführen bzw. auch Medikamente einzusetzen, wenn es schon metastasiert wäre. Insofern ist ganz entscheidend, dass wir einfach bei jungen Patienten unter dem 50. Lebensjahr an die diffusen Magenkarzinome, also die CDH1-Keimbahnmutation und an das Lynch-Syndrom denken mit Mikrosatelliteninstabilität.
Das ist natürlich extrem wichtig dann auch für die primärärztliche Versorgung, die die Patienten vielleicht als allererstes sieht. Waren die Hausärzte bei Ihnen beteiligt? Haben die mitgemacht?
Jawohl, wir hatten im Prinzip das gesamte Spektrum aller versorgenden Ärzte in unserer Leitlinie mit drin. Wir hatten Hausärzte, wir hatten Niedergelassene, wir hatten Psychoonkologen, wir hatten auch jetzt neu für die Humangenetik Mitvertreter, die werden das nächste Mal noch aktiver sein. Also wir haben im Prinzip das ganze Spektrum von Diagnostik zu Therapie und in der Leitlinie an Experten und Fachgesellschaften aufgenommen.
Jetzt hatten Sie, Frau Huber, eben erzählt, dass die HP-Testung gerade auch bei Patienten wichtig ist, die schon mal ein Frühkarzinom hatten. Wie ist das denn bei den familiären und den hereditären? Welche Rolle spielt denn da die HP-Testung und Eradikation? Und kann man damit ja Prognose verbessern? Gibt es dazu Daten?
Tatsächlich ist es so, dass wir die Eradikation entsprechend losgelöst empfehlen von den genetischen Instabilitäten oder genetischen vererbten Karzinomen. Denn das ist ja eher eine breite Diskussion als jetzt die molekulare Analyse. Also ich glaube, man sollte beides mit in Blick haben. Einmal die vererbten Karzinome und zum anderen Helicobacter als wichtigster Risikofaktor, den wir im Prinzip unabhängig vom Alter bei allen Patienten im Blick haben sollten.
Ja, das ist doch eine ganz klare Empfehlung. Neu in der Leitlinie, Frau Huber, sind auch Empfehlungen zu einem gezielten Magenkarzinom-Screening bei einer bestimmten Risikogruppe. Können Sie darauf nochmal eingehen? Welche Risikogruppen sind das?
Also insgesamt hatten wir jetzt gerade schon festgehalten, dass wir kein bevölkerungsbezogenes endoskopisches Screening für Deutschland empfehlen können, aber eben Risikofaktoren haben und Patienten, wo wir wissen, dass sie eine nachgewiesene fortgeschrittene präneoplastische Veränderung haben, also eine ausgeprägte Atrophie und oder eine intestinale Metaplasie, die sollten wir endoskopisch bioptisch überwachen. Denn wir wissen, dass sich bei diesen Patienten trotz erfolgreicher H. pylori-Eradikation auch ein Magenkarzinom im Verlauf entwickeln kann. Da empfiehlt es sich, endoskopische Überwachung mit Biopsien zu machen nach dem Sydney-Protokoll alle 3 Jahre. Und auch Patienten mit einer autoimmunatrophischen Gastritis sollten bioptisch-histologisch charakterisiert werden, eine regelmäßige endoskopische Überwachung bekommen. Hier wissen wir aus den Studien, dass sie eigentlich, diese Patientengruppe, kein erhöhtes Magenkarzinomrisiko haben, aber sie haben ein erhöhtes Risiko von neuroendokrinen Neoplasien des Magens durch die erhöhte Serum-Gastrin-Spiegel. Und das würden wir damit dann eben gut sehen können.
Okay. Und es gibt eben, das haben Sie gerade erwähnt, in der Leitlinie auch genannte Vorsorgeprotokolle, wann wie häufig dann so eine Endoskopie durchgeführt werden soll. Frau Huber, wie positioniert sich denn die Leitlinie zur medikamentösen Prophylaxe? Gibt es da Neuigkeiten? Da werden ja Statine diskutiert, PPI diskutiert. Wie ist da die Evidenzlage?
Genau. Also wir hatten mehrere Substanzgruppen uns angeschaut. Wir haben hier systematische Literaturrecherchen ganz neu durchgeführt. Zum Thema Statine, aber auch zur Langzeit-PPI-Einnahme. Zunächst einmal zu den Statinen. Hier haben wir positive Evidenz aus Beobachtungsstudien gesehen. Die haben einen Vorteil belegt. Aber der gemessene Effekt war bei den westlichen Populationen insgesamt geringer als bei den asiatischen Populationen. Also hier haben wir einfach viele Studien aus dem asiatischen Raum. Und man hat bei den vorliegenden Studien schon einen positiven protektiven Effekt gesehen, aber wir können aufgrund der unterschiedlichen Studienpopulation für Deutschland keinen generellen Einsatz von Statinen zur Karzinomprophylaxe empfehlen. Es ist einfach zu spärlich und zu heterogen, die Daten. Und bei den PPIs ist es so, dass wir hier sehen, dass es gibt einige klinische Studien, die eine Assoziation zwischen dem erhöhten Magenkarzinomrisiko und einer Langzeit-PPI-Einnahme zeigen. Aber wir konnten in unserer systematischen Literaturrecherche keine Kausalität belegen. Wir hatten nochmal geschaut nach ASS oder NSARs. Das wird ja bei anderen Karzinomen in der Primärprophylaxe empfohlen. Aber beim Magenkarzinom sind auch hier die Daten unzureichend, sodass wir das hier nicht als Prophylaxe zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen können.
Okay, also keine medikamentöse Prophylaxe im Moment. Kommen wir vielleicht mal zu dem Kapitel Diagnostik und Staging. Herr Möhler, bei den Red Flags gibt es auch eine Neuerung. Sie haben den Vitamin B12-Mangel aufgenommen. Was hat es damit auf sich?
Vitamin B12-Mangel entsteht ja durch die Gastrektomie. Nicht alle Gastroenterologen wissen auch, das hatte ich jetzt bei verschiedenen Prüfungen erlebt, dass der Intrinsic-Faktor im Fundus des Magens produziert wird. Und genauso wie Frau Huber das dargestellt hat, bei einer chronisch atrophischen Gastritis kann es zu mangelnden Intrinsic-Faktor-Produktion kommen. Und dann kann auch eine atrophische Gastritis zum Vitamin B12-Mangel führen. Und Vitamin B12-Mangel hat ja eine typische neurologische Symptomatik zusätzlich zu der Anämie. Und daher sollte man immer einfach auch an Vitamin B12-Mangel denken, wenn Patienten zum Beispiel chronische Magenbeschwerden oder epigastrische Beschwerden haben als Ursache einer chronischen atrophischen Gastritis. Mhm. Ganz praktisch, wir haben natürlich bei der Gastrektomie dann keine Intrinsic-Faktor-Produktion mehr und dann brauchen die Patienten postoperativ entsprechend Vitamin B12 subkutan über den Hausarzt.
Reicht denn als Red Flag ein Vitamin 12-Mangel aus, als Indikation dann für eine Früherkennung oder müsste sich das mit anderen Symptomen paaren?
Also die Alarmsymptome sind natürlich, dass Patienten Schmerzen haben, dass sie Gewichtverlust haben, Druckschmerz im Oberbauch, Reflux oder auch Blut im Stuhl, Teerstuhl, schwarzen Stuhl, Schwäche, Müdigkeit. Wir haben die Alarmsymptome genannt. Wenn Patienten Vitamin B12-Mangel haben, ist es tatsächlich auch möglicherweise ein Symptom für ein Magenkarzinom, insbesondere auch im Korpus- oder im Fundusbereich. Insofern ist das eine für jeden Niedergelassenen ein Alarmsymptom und die Patienten sollten endoskopiert werden.
Mhm. Klare Aussage. Frau Huber, wie sieht denn ein angemessenes Staging aus? Auch da hat die Leitlinie ja ein bisschen präzisiert, was nötig ist, aber vielleicht auch, was nicht nötig ist, insbesondere wenn man vielleicht Frühkarzinome hat und noch endoskopisch resizieren kann.
Genau, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man in der Primärdiagnostik das Magen- oder die Neoplasie bioptisch sichert. Hier hatten Sie schon angesprochen, wenn das ein Magenfrühkarzinom ist, dann können wir das eventuell auch endoskopisch resezieren. Aber auch hier empfehlen wir, dass man es primär bioptisch sichert mit 2 Probenentnahmen. Warum nur 2? Weil hier die Gefahr besteht, dass es zu einer Submucosa-Fibrose kommen kann. Und hier hatten wir vorhin schon darauf angesprochen, dass wir bei einer Frühläsion auch Proben nehmen sollten aus der gesunden, nicht befallenen Schleimhaut, um eben auf Helicobacter pylori zu testen. Wenn wir endoskopisch der Meinung sind, dass es doch recht fortgeschritten ist und wir es endoskopisch nicht resezieren können, so empfehlen wir in der Leitlinie, dass ausreichend Proben gemacht werden sollen, und zwar 8 bis 10 Biopsien. Das ist eine ganze Menge und der Hintergrund ist belegt, und zwar durch eine Studie von 2019, eine britische Studie von Kai und Kollegen, die zeigen konnten, dass 8 bis 10 Tumorbiopsien erforderlich waren, um mindestens 4, 5 Gewebeproben mit vitalem Tumorgewebe zu erhalten. Mhm. Und wir wissen, dass wir so viele brauchen, also 4 bis 5 vitale Biopsien, um verlässlich Marker zu bestimmen, wie HER2, PD-L1-Status, aber auch MSI. Das ist auch wichtig für die Therapieplanung. Mhm. Wenn wir also dann wissen, dass wir ein Magenkarzinom in den Biopsien haben, Sie wollten noch zum Staging kommen, ist natürlich die weitere Bildgebung, ob Fernmetastasen vorliegen, wichtig. Hier haben wir in der Empfehlung, dass wir eine Sonographie machen können. Aber auch CT-Thorax, hier haben wir angepasst, dass beim CT-Thorax die supraklavikuläre Region mit abgebildet werden sollte und beim CT-Abdomen auch das Becken. Für das T-Stadium wird nach wie vor auch empfohlen, dass man den endoskopischen Ultraschall machen sollte, gerade bei Patienten, wo man der Meinung ist, dass es eine kurative Therapieintention vorliegen könnte. Wir empfehlen in fortgeschrittenen Stadien, also T3, T4, nach wie vor die Staging-Laparoskopie vor Beginn einer neoadjuvanten Therapie um eine Peritonealkarzinose auszuschließen, denn wird man das nachweisen, würde sich natürlich die Therapieempfehlung ändern. Genau, ich denke, das sind die wichtigsten Punkte zum Staging, also CT, endoskopischer Ultraschall und bei den fortgeschrittenen Fällen die Staging-Laparoskopie.
Vielleicht eine kurze Ergänzung, auch erneut zu den Patienten mit Lynch-Syndrom. Wir haben ja bei den Patienten mit Lynch-Syndrom die Koloskopie ab dem 35. Lebensjahr und auch hier sollte eine Gastroskopie mit erfolgen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben ja, das ist ein Verbundprojekt familiärer Darmkrebs in Deutschland. Wir haben verschiedene Zentren, die zum Thema Lynch-Syndrom und familiären vererbten Darmkrebs in Deutschland sich sehr gut etabliert haben. Und diese Patienten sind vor allem die unter dem 50. Lebensjahr. Frau Lünen, Sie hatten es vorhin angesprochen, es sind, auch wenn es nur 2-9% Mutationsträger sind, sind es bis zu 4% aller Patienten und mit Karzinomen, die entsprechend auch genetisch vererbt sind, 4-6%. Also auch da wieder junge Patienten, auch Gastroskopie mit Koloskopie ab dem 35. Lebensjahr bei Verdacht auf Lynch.
Ja, danke für die super Zusammenfassung. Was vielleicht fast ein bisschen untergegangen ist, eben Frau Huber, Sie erwähnten die zentrale Bedeutung immunhistochemischer Untersuchungen und der Marker MSI PD-L1 HER2. Das hat ja ganz viel zu tun mit der Therapiesteuerung. Das würden wir gerne in einer zweiten Folge dieses Podcasts besprechen. Und da kommen wir gleich nochmal in der nächsten Folge ganz dezidiert und ausführlich drauf zu sprechen. Aber trotzdem vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, diese immunhistochemische Untersuchung, ist das bei den Pathologen schon voll etabliert? Läuft das ganz automatisch oder wie weit sind wir da in der Versorgung?
Also Frau Huber hat es vorhin sehr gut angesprochen, die autoimmunatrophische Gastritis sollte regelmäßig endoskopische Überwachung alle 3-5 Jahre erhalten. Und jetzt hatten wir insbesondere mit der Arbeitsgruppe Diagnostik und auch mit den Pathologen diskutiert, da die sogenannten Olga-Kriterien nicht überall der Standard sind. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, was wir gemeinsam mit den Pathologen in der Zukunft noch besser besprechen sollten, wie wir hier die Diagnostik auch und die Histologie genauer beschreiben. Auch wenn jetzt die Olga-Kriterien noch nicht überall so gut etabliert sind, glaube ich, ist es wichtig, die Aufmerksamkeit der Kollegen hier am Podcast darauf aufmerksam zu machen, wenn eine chronisch atrophische Gastritis diagnostiziert ist beim Pathologen, gegebenenfalls nachfragen, auch nach den Olga-Kriterien oder entsprechend selber überlegen, hat der Patient Helicobacter eradiziert bekommen, was haben wir hier an weitere Diagnostik gemacht und dann geht es in die richtige Richtung. Yvonne, wärst du mit einverstanden?
Damit bin ich einverstanden. Die Frage, ob die Pathologen die Testungen machen auf die Immunmarker oder die Biomarker, bin ich schon der Meinung, dass es mittlerweile etabliert und auch standardisiert ist, dass wir nach HER2 neu schauen, nach PD-L1 und MSI. Die neueren Testungen, da werden wir sicherlich in der nächsten Folge nochmal zu sprechen kommen. Claudin 18.2, das muss sich erst noch etablieren. Das ist sehr neu. Die Zulassung hatten wir im vergangenen Jahr, im Herbst, Spätherbst. Das tritt bei einer Häufigkeit von 30% auf. Aber das wird sicherlich weiter etabliert werden.
Ja, ganz vielen Dank nochmal für die Fokussierung auf das Thema Immunhistochemie und Marker. Ich glaube, das war zuerst ein Überblick über Risikofaktoren, Prävention, Diagnostik. Ich glaube, feststeht, das Magenkarzinom bleibt trotz auch der neuen Möglichkeiten eine onkologische Herausforderung. Und die betrifft dann eben auch vor allem die Therapie und die Rolle der Immuncheckpoint-Inhibitoren. Und die personalisierte Onkologie beim metastasierten Magenkarzinom, aber auch die perioperative Chemotherapie oder Radiochemotherapie, die möchten wir gerne im nächsten Podcast besprechen. Bis hier erstmal vielen Dank für die ausführliche Darstellung und bleiben Sie dran und freuen Sie sich auf die zweite Folge.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.